Wir werden dann nachher nochmal zwei Lieder, ein Segenslied und noch ein spezielles Lied hören. Von Bob Marley noch ein Lied zum Abschluss. Ich möchte euch heute ein bisschen herausfordern, also wie immer, aber heute vielleicht ganz speziell mit einem Gedankengang. Ja, wo ich selber unterwegs bin, schon lange Zeit mit diesem Thema. Und mir das immer wieder begegnet und ich gebe euch das jetzt in dem Sinne ein bisschen unfertig weiter, auch herausfordernd für euch zum Nachdenken, zum Weiterdenken, zum darüber diskutieren. Und ich bin jetzt reif worden für die Gedanken nach dem letzten Bible Study, wo wir da hatten, hier innen am Mittwochabend, haben wir uns getroffen, haben die Bibel aufgeschlagen und haben einen Bibelvers angeschaut und ich blende euch den gerade ein. Und dann seht ihr gerade, warum das der uns über eine Stunde beschäftigt hat. Da schreibt der Paulus, der Kolosser: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Dann hat man so gerade den Eindruck, nun freue ich mich an den Leiden, oder? Denken wir, stimmt mit dem Paulus irgendetwas nicht? Masochistische Veranlagung vielleicht oder sonst irgendwo eine Störung. Wo wir dann nachgedacht haben über den Bibelvers, sind wir dann drauf gekommen, ja, das ist etwas, wo man gerne ein bisschen ausblendet. Natürlich das Leiden im Leben, das Schwierige. Aber auch jetzt das Thema hier unter Christen. Gell, wenn ich zu Jesus finde oder er mich gefunden hat, dann lebe ich von Vergebung und von Versöhnung und von allem möglichen Guten, was er mir schenkt. Und der Paulus schreibt hier aber, und mehrmals in der Bibel kommt das vor, wenn ich Christ werde, dann gibt es auch ein Leiden drin. Und das haben alle schon gemerkt, wenn er dann irgendwann einmal zu Jesus steht. Irgendwo kann das auch Leiden bedeuten. Das tun wir nicht so gern thematisieren. Und ich habe mich gewundert, dass der Paulus da so ein Ja hat zu dem. Ja, da habe ich kein Ja, oder? Da vermeide ich das Leiden ja so viel wie möglich, dass ich ja nicht mit dem Jesus Anstoß erhebe. Und der Paulus sagt da Ja. Und er freut sich noch. Und als wir dann nachgedacht haben, weiter, haben wir gemerkt, ja, der Paulus hat ja nochmals ein Leiden gehabt, wo ähnlich reagiert hat. Und zwar, es hat jetzt nichts mit Jesus zu tun, sondern mit dem körperlichen Leiden wahrscheinlich. Er sagt, er hat etwas, wo er dreimal zu Gott betet hat, nimm mir das bitte weg, das behindert mich, das ist etwas, was ich nicht gerne habe. Ich weiss nicht, hat er eine Depression gehabt, hat er ein Augenleiden gehabt, man wüsste jetzt nicht, irgendetwas, wenn ich jetzt als Leiden definiere, das kommt mir in Quere, das macht mir nicht Spass, das nimmt mir die Freude. Und dann sagt er ja dreimal bettet und hat mir Gott gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir merken beim Paulus wieder so, dass ja, ich nehme es an. Und ich meinte, das ist nicht eine natürliche Reaktion auf Leiden. Ich glaube, in meinem Inneren bin ich programmiert, eben die Tomaten-Ding ist jetzt natürlich kein Leiden. Aber in dem Moment sage ich Nein. Oder? Wenn irgendeine Krankheit kommt, Nein. Und sie kommt, oder? Wenn wir rund um uns schauen, wenn ich in Menschenleben hineinschaue, da gibt es viel Tolles und Gutes, aber es gibt viel Begrenzung, Schwäche, Verletztheit, Krankheit. Ehekrisen, ein Schitter an sich selber, Ohnmacht, weil man irgendwo nicht weiterkommt. Das definiere ich alles mit nicht lustig, nicht Partystimmung, Leiden. Und gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, vielleicht schon immer, aber heute noch mehr als früher, wo wir sind eine Optimierungsgesellschaft. Ja? Wir sind alles am Optimieren bei Corona. Jetzt fällt uns das auch richtig auf, wie wir Optimierungsmenschen sind, die alles aufs Maximum optimieren wollen. Und alles sagt uns, wir wollen Krankheit und Alter und Tod wegtun. Raus tun aus unserem Leben. Es gibt so einen Schriftsteller, den habe ich schon manchmal erwähnt, jetzt da, glaube ich, den Yuval Noah Harari. hat 2 oder 3 Bücher jetzt rausgegeben. Historiker, Jude ist es eigentlich, aber nicht völlig atheistisch. Und schreibt spannende Bücher, aber sie sind sehr erschreckend auch. Er sagt, auf der Agenda vom 21. Jahrhundert steht Alter und Tod besiegen. Das wollen wir nicht haben in unserem Leben. Wir wollen zweitens dauerhaftes Wohlbefinden. Keine Tomatengläser aus der Schäfte rausgefallen. Und alles Mögliche. Und wir wollen sein wie Gott. Homo Deus statt Homo Sapiens. Das sind so Strömungen, die wir haben. Und wir merken das auch als Christen. Ich merke das, das beschäftigt mich einfach. Wir wollen es auch wegbetten, das Leiden. Ja? Am besten sind diese Storys einmal bettet krank, nicht mehr krank. Ja? Und die tun wir natürlich dann auf die Schlagzeilen. Und das sind die, die auf die Bühne kommen. Und die anderen 90%, die müssen selber zu Schlag kommen. Mit ihrem Leiden. Und dann bin ich in diesen Gedanken auf das Buch von Markus Müller gestoßen. Er ist Heimpfarrer in der Remis Mühle. Er hat ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel «Ein Ja-Mensch werden in einer unperfekten Welt». So, ähnliche Stossicht wie der Paulus sagt, ich sage Ja zu dem, was nicht perfekt ist. Und er hat es zu tun in seinem Job mit sehr viel Zerbruch, mit Tod und mit Altwerden. Und spätestens, wenn er alt wird, dann kommt die Situation vom Leiden. Also, da tut das Knie nicht mehr gleich gut oder ich weiß nicht was. Mir tut manchmal alles nicht mehr gut. Und die Frage, die mich beschäftigt, die innere Haltung, wie komme ich dazu? Und was für Ressourcen habe ich als Christ, dass ich in eine Haltung komme? Ich sage jetzt nicht, dass man das nicht muss bekämpfen, das Leiden. Ja, es gibt viele Mittel, wo man dagegen kämpft, von Medizin und weiss ich was, das ist alles okay, aber wie kommt man zu einer inneren Ja-Haltung? Ich weiß nicht, ob ich jemals so weit komme wie der Paulus und sagt, juhui, ich freue mich am Leiden. Weiss es nicht. Und in diesem Buch hat er verschiedene Geschichten von Ja-Menschen erwähnt. Eine Geschichte, die sehr beeindruckend war, ist die von Hans-Uli und Aurelia Guier. Die haben geheiratet und haben dann schon gewusst, sie bekommen kein Kind. Ist auch ein Leiden für viele Menschen. Ja? Wenn unbedingt Kinder, kommen keine über. Aber die haben das dann gewusst und haben nach Jahren gesagt, wir adoptieren das Kind. Das ist eine Möglichkeit, dem Leiden, ja, dagegen zu kämpfen. Und das gibt es ja. Und sie haben dann nach ein paar Jahren ein Mädchen bekommen von Rumänien, Anna. Und sie heisst, ein schwer erziehbares Mädchen. Aber die Frau, also sie sind 2 Christen, eben die Aurelia und der Hansel. Die Aurelia war Kindergärtnerin und hat sich mega in die Anna hineinfühlen. Und es ist nachher wirklich sehr gut gekommen mit dem Mädchen. Bis an dem Tag, wo die Mutter am Telefon war und das Mädchen in der Badwanne plötzlich keinen Ton mehr vor sich gegeben hat. Und sie ist ertrunken in der Badwanne. Und dann hat man sie wiederbelebt und man hat sie wiederbeleben. Aber sie war nachher sehr eingeschränkt, sie konnte nicht mehr laufen, nicht mehr reden. Und dann hat man das Leid bekämpft. Zum Glück haben wir Medizin. Auf dem Inselspital, nein, auf dem Zürcher Kinderspital, glaube ich, hat man dann alles gegeben. Sie hat dann wieder laufen, aber die Sprache hat sie nicht mehr bekommen. Und auch sonst hat sie durch den Sauerstoffmangel Einschränkungen bekommen. Ich kenne jetzt mehrere so Fälle, wo solches Leid ins Leben hineinkommt. Es muss jetzt nicht genau das sein. Und dann schreit man zu Gott und die haben zu Gott geschrauen und haben gebetet, bitte schaff uns das Leiden weg. Jetzt haben wir so eine schöne Familie und da sind Fragen nach dem Warum und Wieso und Weshalb. Der ganze Prozess und am Schluss findet das Ehepaar zu einem Ja für das Leiden. Und wenn man das liest, dann merkt man, das ist nicht ein Jahr von mürrischer Unzufriedenheit oder von nie enden wollender Anklage, Gott, warum? Auch nicht das Haschen nach, wir sind die Armen, schauen uns an, sondern ein Ja mit einem Finden von einer Goldspur in dem ganzen Leiden drin. Und ich finde das die höchste Disziplin, wenn Menschen das finden. Später hat dann die Mutter ein Buch geschrieben, Anna, das Mädchen, das mit den Augen redet. Und dann merkt man, wie viel da überkommt. Ich weiss, ich kann es gar nicht beschreiben. Von das Ja zu einer Situation, die ich jetzt nicht ändern kann, ich nehme es aus Gottes Hand. Und stellen wir uns vor, diese Extremsituation, die Eltern hätten jetzt ein Nein gehabt. Das hat man ja zuerst zu dieser Situation. Das Nein hätte alles zerstört. Ja. Das Nein wäre ein Zorn gewesen, ein Grimm gewesen, das wäre auf die Anna über, auf die ganze Ehe. Das hat natürlich Spannungen gegeben, wie verrückt und so, aber schlussendlich das Ja hat eine Luft gegeben, dass man wägen kann. Ein anderes Beispiel ist fast noch schwieriger, der Viktor Emil Frankl, ein Neurologe in Österreich, ein Psychiater, ist schon gestorben. Er ist leider zu Österreich, hat er gelebt, damals, ja, wo die Österreicher rübergelaufen sind zu den Nazis. Dann war er ein Jude, gewesen, Theresienstadt, mit der ganzen Familie, hat seine ganze Familie sterben gesehen. Ist nachher in zwei andere Konzentrationslager, Dachau und das andere, Auschwitz. Und hat das überlebt. Und schreibt nachher ein Buch, sein berühmtestes Buch, das heisst «Trotzdem Ja zum Leben sagen». Und dann staunen wir, dass jemand da Ja kann sagen kann. Und wir merken in den Geschichten auch, da geht es jetzt nicht darum, ich möchte Ja sagen und sagen, ich bin in einem, wie soll ich sagen, fatalistischen Ja. Und jetzt sage ich, ja, okay. Jetzt lassen wir es an. Wir merken, die Menschen haben alle Ja gesagt und haben aktiv gelebt mit diesen Schwierigkeiten im Leben. Das ist nicht einfach, oh ja, okay, es liegt in die Hände in die Schoße, sondern das hat eine innere Haltung. Und jetzt könnten wir alle unsere Geschichten hier auf den Tisch legen. Ja, unsere Geschichten, die wir nicht lösen können. Unsere Geschichten, die wir nicht mit einem Gebet abhaken können, mit einem frommen Bibelvers. Oder wo man merkt, im Moment keine Lösung. Ja, ich habe das selber in meiner Familie. Ja, wo ich merke, seit zwei Jahren kämpfe ich um das Ja. Es ist nicht einfach, ja, ja. Sondern das sind Fälle, wo ich innerlich abgehe, dass ich mir das Nein zu dieser Situation, die ich nicht ändern kann, manchmal stärker ist als das Ja. Das Nein zu diesen unschönen Umständen, das ist manchmal uns viel näher. Und wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, unsere verwöhnte Gesellschaft jetzt bei Corona, wie das reagiert, dann muss ich schon sagen, das hat schon sehr viel mit dem zu tun, wie verwöhnt, dass wir eigentlich sind. Das Nein ist so negativ, ist so destruktiv und das Ja so positiv. Und seitdem, dass ich mit diesen Gedanken unterwegs bin, möchte ich aus dem Haus gehen und sagen, ich bin ein Ja-Mensch. Was heute passiert? Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Ich wusste, viele von uns sind weg. Und dann kommt mein Leiden. Als Pastor. Es kommt niemand in Gottesdienst. Und ich stand auf am Morgen und sage, heute bin ich ein Ja-Mensch. Weil egal, was jetzt passiert, ich nehme es jetzt einfach an und mache das Beste daraus. Und ich habe eine innere Ja-Haltung, nicht eine Oh-Nein-Haltung. Ja? Und das beschäftigt mich. Wie setze ich das im Alltag um? Und ich glaube, dass wir als Christen hier eine riesige Ressource haben, die andere nicht haben. Und das begründet sich in dem Jesus selber. Weil Jesus oder Gott, der dreieinige Gott, und vielleicht ist das für dich selbstverständlich, schon tausendmal gehört, sagt zu dir, ich liebe dich so, wie du bist. Jetzt machen wir dann ein Komma und sagen, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Und dann weiss ich nicht einmal so genau, ist das der Optimierungsdrive, den wir drauf haben? Oder was ist das? Oder der Leistungsdruck? Oder können wir mit dem nicht umgehen, dass uns ein Gott so liebt, wie wir sind? Weißt du, ich kenne mich. Ich weiß, wie ich bin. Ich weiß, wo ich noch Optimierungspotenzial habe. Ich weiß, wo ich meine Seiten habe, wo ich denke, wie kannst du mich lieben, Gott, so wie ich bin. Und er sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Das ist das Selbstverständliche bei Gott. Meine Unvollkommenheit löst zwar bei ihm ein Leiden aus, weil er sich das anders vorgestellt hat. Lies die Bibel von A bis Z und dann merkst du, all die Menschen aus dem Alten Testament, die haben Gott nicht Freude gemacht. Und trotzdem sagt er, ich habe dich je und je geliebt. In dieser Unvollkommenheit, das unübertreffliche Ja, wo in die Welt rausschaltet, ja, Menschen. Auch wenn ihr so störrisch sind. Wir sind ja irgendwie wie Esel und Ochsen, die im Zeug umeinander latschen und so. Ist ja noch Humor Gottes, dass er uns so nehmen gibt, oder? Ihr Ochsen und Esel, im Neuen Testament sind wir Schäf. Ich liebe euch, wenn ihr so seid. Das ist eine Ressource, die unglaublich stark ist, die mein Herz trifft. An diesem Jahr bin ich prägt von Gott. Ja. Der Bonhoeffer, den kennt ihr, Dietrich Bonhoeffer, hat ja auch nicht ein einfaches Leben gehabt, hat unglaubliche Lieder und Texte geschrieben. Und dann hat er einen Text über das Ja Gottes zu uns, wo mich unglaublich bewegt hat. Also, er sagt, Gott liebt den Menschen, so wie er ist. Gott liebt die Welt, Johannes 3,16. Und dann sagt der Bonhoeffer, nicht einen Idealmenschen. Also nicht der vollkommene Christ, sondern so, wie er ist. Und nicht die ideale Welt, sondern die Welt, wie sie ist. Sagt Gott, ja. Und der Bonhoeffer hockt in der Kiste, ja. Zweiter Weltkrieg. Und hat ein Ja für die Situation. Und das sieht man nachher auch. Das habe ich noch nie so gesehen, aber das sieht man dann, wenn Jesus auf die Welt kommt, in seiner Geburt, Weihnachten. Ja? Aber wir denken hoffentlich immer daran. Da kommt der vollkommene Gott in die Welt und wir wissen, all die Umstände sind total nicht optimal, die sind total daneben eigentlich. Schon bevor er geboren wird, Einfuhr und Volkszählung und Hotel, wo zu sind und Stallgeburt, dann Flucht auf Ägypten und ein König, der Kinder umbringt. Also alles total leiden. Und Gott sagt ja zu dieser Situation. Er geht nicht rein. Wir hören keine Klagen, wir lesen nie etwas über das, dass er sich beklagt. Gott sagt einfach ja, kein Vorbehalt zu dieser Wirklichkeit. Nicht in eine gute, schöne, idealisierte Wirklichkeit kommt der Jesus, hätte er ja machen können, sondern in die herbe Wirklichkeit, die hier auf Erden ist. Und das hat mich schon noch bewegt. Natürlich will ich die Welt verbessern. Natürlich will ich helfen, dass der Klimawandel nicht vorwärts geht oder gestoppt wird, wie auch immer. Natürlich will ich die Ungerechtigkeit von dieser Welt stoppen. Natürlich habe ich es nicht gern oder sehe ich es nicht und will alles dagegen setzen, dass Kinder abgetrieben werden. Natürlich will ich nicht, dass Menschen, dass Frauen missbraucht werden. Oder jetzt haben wir gerade eine Demo gehabt, eine kleine leider in Bern, über die ganze, wie sagt man, der Menschenhandel mit Frauen und Prostituierten, natürlich will ich dagegen haben. Und trotzdem merke ich, wenn ich so mache, wie Jesus macht und einfach ein Ja hat zu dieser Welt, ist das ein anderer Zugang, als wenn ich grundsätzlich ein aggressives Nein habe, was er nicht hatte. Und das ist ein Lebensstil. Und das ist nicht ein Lebensstil von Resignation, sondern einfach ein Gedanke, der vielleicht eine Option ist, die wir sonst haben, zu verdrängen von dem, wegschauen, alles sofort gesund beten und heilen, wäre so eine dritte Option, dass es auch eine Möglichkeit gibt, zum Ja sagen in diese Welt. Unsere Ressource ist der Jesus, der das gemacht hat. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Daniel oder bestimmt kennt ihr die, wo der König Nebukadnezar gesagt hat, ich will arbeitet werden. Und dann haben die Freunde und der Daniel gesagt, nein, die beten nicht an. Und dann haben sie unsagbares Leid erlebt. Sie sind verbrannt worden in einem Ofen. Das liest man so manchmal in den Kinderbüchern, ist fast schon herzig, der Verbrennungsakt. Aber er ist nicht herzig, es war brutale Zeit, Diktatur. Und dann kommt der Nebukadnezar eine Sicht über, wo kaum jemand überkommt auf dieser Welt. Er sieht in den Ofen hinein und sieht, dass plötzlich noch eine Person mehr in dem Feuerofen vom Leid ist. Gott. Die Geschichte endet natürlich mit einem positiven Ende, aber das ist das, was ich weiss, Gott ist dabei bei all diesen Feuerofen-Geschichten, wo ich nicht rauskomme. Immanuel, Gott ist mit uns. Ist nicht da, der Immanuel ist da, wenn wir Sunshine, Reggae, Sunshine-Gefühl haben am Strand mit einem Drink in der Hand. Ich gönne euch tausende solche Momente. Dann ist er auch dabei, aber er ist ganz bestimmt dort dabei, wo das Leiden ist. Und wenn ich ein Ja habe, dann werde ich die Gegenwart Gottes sehen. Das ist unsere Ressource. Da habe ich einige alte Lieder im Kopf. Ja. Gott ist gegenwärtig. Terstegen, Zinzendorf, Bach haben Lieder geschrieben, wo das unsagbare Lied, wo die erlebt haben, umgemünzt haben mit dieser, man sagt Ja zu dem. Und wir beten noch Gott an. Was für eine hohe Schule von Glauben. Und das Ja, das Gott hat, das geht durch die ganze Bibel. Das sehen wir natürlich am Kreuz aufleuchten, wo Jesus Leiden lebt. Menschen nicht können einordnen, warum. Wir sehen es bei der Auferstehung und dann vor allem auch bei dieser Erwartungshaltung, Jesus kommt wieder. Und da muss ich im Christen Hoffnungsträger, ja, Mensch, oder? Ich probiere das für mich immer noch irgendwo reinzubringen, was das heisst. Wenn ich sage, ich bin Ja-Mensch, dann stand ich auf mit dieser Wiederkunftshoffnung, Jesus kommt wieder und gehe in die Welt raus und gehe nicht raus mit dieser Negativhaltung. Ich möchte echt ein Ja-Mensch werden. Und Ja-Menschen machen sich verletzlich. Ja? Die unter uns, die das Leiden gewöhnt sind, ja, wo immer schon gelitten haben, wegen was auch immer, Die können manchmal gar nicht mehr sagen, dass sie immer noch leiden. Weil unter Christen das vielleicht nicht so toll klingt, als wenn ich sage, ich bin gerade geheilt. Ja. Deborah Sommer ist so eine, die hat auf Facebook geschrieben, mal einen Post, dass sie jetzt ehrlich sagt, wie es ihr geht, dass sie chronisch Schmerzen hat und leidet darunter. Meine Frau könnte das auch sagen. Da macht man sich sehr verletzlich, wenn man das zugibt. Und das finden wir bei anderen Menschen immer toll, wenn sie sich verletzlich machen. Ich finde es immer toll. Das tut mir so gut im Herz. Aber ich selber, mich verletzlich machen. Ja, Menschen machen sich verletzlich, ja, auch über ihre eigene Schwäche. Wie kann ich ein Ja-Mensch werden? Wie gehe ich aus dem Gottesdienst raus und sage, ich sage ein Ja, was jetzt kommt? Wie gehe ich raus in die nächste Woche in meinen Arbeitsplatz und sage Ja? Ich lasse mich von Jesus prägen und abfärben. Ja, sein Blick auf die Welt, trotz Leid, war Ja gewesen. Ja zum Vater im Himmel, Ja zu dieser Welt, Ja zu den Menschen. Und das berührt uns ja bei Jesus. Ja? Wie der auf die Leute zugeht, wo wir schon sagen, du. Oder geht es mit einem Ja auf die Leute zu, nicht mit einem verurteilenden, aber du hast nicht. Sondern Ja, ich liebe dich. Ich will mich abfärben lassen. Jesus nachfolgen heisst nicht zuerst einmal ein Trainingsprogramm von Jüngerschaft, wo ich Zunge bei Fuß bin, sondern heisst, wenn er sagt, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann heisst Buße tun, umdenken, mit der Neujahr. Ja? Je mehr, dass ich mich von dem Wort Gottes prägen lasse, wie Jesus anders ist, umso mehr komme ich in die Gnaden-Dinge hinein und ich komme in das hinein, wie er mich prägt, ja? Wie er über Leiden denkt, wenn ich mich von dieser Optimierungsgesellschaft prägen lasse. dann werde ich in einen riesen Druck kommen, einen riesen Stress. In diesem Buch steht, und das wäre auch ein Mittel, um ein Ja-Mensch zu werden, wir sollen im Ja Gottes baden gehen, ein Vollbad einlaufen lassen, zu dem, dass Gott Ja zu mir sagt. Ich habe immer das Vollbild gebracht, Bezug auf so viele Menschen lassen sich ein Vollbad von Selbstmitleid einlaufen und dann gehen sie dort rein baden. Und ich möchte baden in dem Ja Gottes zu mir, dass ich die Welt anders prägen kann mit einem Ja und nicht mit einem Nein. Das Schlimmste am Sündenfall ist das Nein der Menschen zu Gott. Und trotzdem sagt Gott Ja. Hey, so möchte ich geprägt werden. Und ich weiss, ich bin weit entfernt von Paulus. Weit, weit entfernt. Und ich fühle mich so total als Lernender auf dem, in diesem Thema. Und ich möchte das Ja haben zu allem, was nicht perfekt ist. Da hat ein Lehrer, die kennen die Geschichte, ich schliesse ein bisschen ab, da hat ein Lehrer eine Rechnung auf die Wandtafel geschrieben. 1 mal 9 gibt 9 und 2 mal 9 gibt 18 und so weiter bis zum 10. Und bei 10 mal 9 hat gleich 91 geschrieben. Und nachher hat die ganze Klasse sehr schliesslich und dann immer lauter gelacht. Und dann hat er gesagt, wo das dann abgibt, ist das Lachen, hat er gesagt, lasst, jetzt wollte ich euch etwas beibringen. Unser Blick von Menschen ist meistens auf das, was nicht stimmt. Auf die eine Rechnung, die nicht stimmt. Aber die anderen neun, die gestimmt haben, die sehen wir dann nicht mehr. Und ich will ein Ja haben zu einer unperfekten Welt. Auch zu einer unperfekten Band. Ja, wenn ihr eine Band spielt, ja, seht ihr dann alles, was ihr richtig macht oder nur das, was ihr gerade falsch gemacht habt. Das ist der Ja-Blick Gottes, ja, wo er mich anschaut und der sagt nicht gerade zuerst, oh, schau mal, Harry, bevor ich dich liebe, zeige ich dir mal, was alles schiefgegangen ist in deinem Leben. Nein, Gott sagt Ja zu mir. Und das möchte ich auch werden. Nicht nur das Negative sehen. Also ich hoffe, ihr könnt die Gedanken jetzt mal ein bisschen mitnehmen. Da gibt es natürlich viele Fragen, die noch da sind. Es geht nicht darum, das Leid zu suchen. Das hat es auch mal vergeben, Zeiten, wo die Christen gemeint haben, nur wenn man leidet, dann ist man ein richtiger Christ, oder? Die Zeiten sind vorbei. Wir sind eher vielleicht auf der anderen Seite kippen. Wenn man nicht leidet, dann ist man ein richtiger Christ. Dann glaubst du richtig. Das Denken ist beides falsch. Sondern die Sicht, das Leiden ist einfach da. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt dass man da drüber steht und sagt, sondern das sind schmerzhafte Prozesse, zu dem Ja zu finden. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir einen neuen Zugang haben mit diesen Ressourcen von Gott. Und ich möchte mit einem Gebet abschließen, das in diesem Buch gestanden ist. Und ich möchte euch das Buch empfehlen, zu lesen. Es ist nicht so einfach zum Lesen. Habe ich jetzt gefunden von Markus Müller. Ein Ja-Mensch werden. Da drinnen kommt das Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Und ich bete das jetzt auch und hänge noch, tue das dann noch ergänzen. Der Dietrich Bonhoeffer hat betet in der Zelle: Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Und ich sage Ja. Lob und Dank sei für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Ja. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Ja. Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand nehmen. Ja. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Und ich sage Ja. Und ich sage dir, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich bin fasziniert von dir, von deinem Umgang mit Leiden, mit Umgang mit Schmerzen, Umgang mit unlösbaren Sitten. Ich bin fasziniert von der Bibel. Und es fällt mir schwer, Vater im Himmel, einfach Ja zu sagen zu dem Weg, bei dem Schwierigen, den ich bei mir habe, den ich nicht aus dem Weg räumen kann. Aber da bin ich und ich willige ein in das Jahr. wo du zu mir hast. Und ich möchte dich bitten, dass du aus mir ein Ja-Mensch machst in dieser Welt. Ich möchte dich bitten, dass ich rausgehe aus diesem Gottesdienst, in die Situation mit einem Ja. Ich möchte dich bitten, dass ich nächste Woche, wenn ich in die Sitzung gehe, wo ich eigentlich ein inneres Nein habe, dass ich mit einem Ja-Haltung hineingehe. Und dann werde ich erleben, wie das Ja, das du zu mir hast und das ich wieder rausgebe, auch ganz gut bewirken kann. Lass mich entdecken, die Goldspuren, die es gibt, in dem, was ich eigentlich als schwierig empfinde. Danke dir, Jesus. Amen. Jetzt singen wir ein Segenslied zusammen. Danke vielmals. Ja, dass jemand mit mir redet, kommt auf mich zu. Meine Frau ist jetzt gerade heute am Arbeiten. Kann ich da nicht dienen, aber ich gerne bete ich für euch oder rede mit euch oder ihr könnt das auch später machen.